Ja, jetzt geht es schon wieder rum. Die letzte Einheit in dieser ganzen Römerbriefreihe, die wir hatten. Römerbrief Tiefgang Spezial. Müsste jetzt gleich an der Leinwand erscheinen. Heute das letzte Thema Mission, die Vision des Paulus. Und da haben wir diese große Grafik gehabt. Es gibt auch noch ein paar Poster übrigens im Ausgang, wer noch eins gerne mitnehmen möchte. Viele von euch haben die, bei einigen habe ich sie sogar aufgehängt, irgendwo in der Wohnung gesehen. Das ist eine super Sache. Heute zur Einordnung. Unser Bibeltext ist jetzt hier in Römer 15. Das ist hier unten. Sieht man hier oben, ne? Genau. Und warum jetzt eigentlich Kapitel 15 und nicht 16? Letzte Woche hat ja Josia über Kapitel 16 gepredigt, Frauenpower. Und man hat das jetzt ein bisschen vertauscht so, ne? Eigentlich müsste heute 16, letzte Woche 15 sein. Es liegt nicht daran, dass, wie manche dachten, Josia unbedingt über das Thema Frauen predigen wollte. Interessant, was für Gedanken sich manche Leute machen so. Also es gab es als Vermutung. Sondern es bietet sich eigentlich an, dieses 15. Kapitel als Abschluss zu nehmen, weil es nochmal ein bisschen so einen zusammenfassenden Charakter hat. Es gibt einen ganz starken Bezug zwischen diesem letzten Kapitel und ganz am Anfang eigentlich hier. Das ist gar nicht so richtig abgebildet hier. Und auch da für heute ist jetzt eigentlich die Grafik, ich finde die super, aber da gibt es einen großen Zusammenhang hier quasi so quer rüber. Und den möchte ich jetzt kurz zeigen. Wenn wir das erste Kapitel anschauen, das ist, was wir ganz an der ersten Predigt hatten, dann geht es los. Das Evangelium war das große Thema bei der ersten Predigt. Viele von euch haben es mitbekommen. Das Evangelium bereits im Alten Testament angekündigt. Dann der Gehorsam des Glaubens, der unter den Nationen, unter den Völkern verkündigt werden muss. 5. Vers, dann der Gnadenspruch, 7. Vers, 8. Vers, der Glaube der römischen Gemeinde in aller Welt bekannt. Paulus hat vor, von Jerusalem nach Rom zu kommen, das schreibt er ihnen ganz am Anfang, alles erstes Kapitel noch. Paulus will sich den Christen in Rom anschließen und sich von ihnen stärken lassen, Gemeinschaft mit ihnen haben, Verse 11 und 12. Bis jetzt ist er verhindert worden, nach Rom zu kommen, sagt er, Vers 13. Und das Evangelium muss allen Völkern verkündigt werden, auch das nochmal, dann die Verse 13 und 15. Und jetzt haben wir so von der Stilform, die Literaturforscher nennen das eine Inclusio, am Anfang und am Ende das Gleiche. In Kapitel 15 haben wir genau die gleichen Punkte nochmal rückwärts jetzt. Also diese ganzen Dinge, die ich gerade genannt werde, es wird nochmal genannt, dass das Evangelium für alle Völker da ist. Und es wird nochmal genannt, dass Paulus einen Wunsch hat, nach Rom zu kommen und dass er sich von den römischen Christen stärken lassen möchte. Er hat Reisepläne nach Jerusalem und nach Rom, auch das dröselt er in Kapitel 15 nochmal auf, da haben wir es. Und den römischen Glauben, der ist in aller Welt bekannt, auch das ist nochmal ein Thema. Die Gnade wird nochmal betont, der Gehorsam allen Völkern zugänglich zu machen, ist ein Anliegen von Paulus, dann nochmal jetzt Kapitel 16 auch ein Stück weit, und das Evangelium ist im AT bereits angekündigt. Also es ist so ein großer, großer Bogen, der zwischen Kapitel 1 und Kapitel 15 und ein Stück weit 16 geschlagen wird. Das sind so Bezüge da. Also es ist auch literaturwissenschaftlich sehr hochwertig, was Paulus hier macht, so am Anfang klar gegliedert und am Schluss kommt er nochmal drauf zurück, wie man das in einer guten Rede so macht, dass er da nochmal den Bogen quasi schließt. Und deshalb also heute nochmal dieses 15. Kapitel zum Abschluss unserer Römer-Reihe. Ich möchte dieses Kapitel vorlesen, es ist nicht so ganz lang, auf zwei Seiten passt das drauf, dass wir den Text nochmal parat haben und da werdet ihr gerade diese Punkte, die ich gerade genannt habe, auch wiedererkennen. Ich weiß aber, dass selbst sehr wohl von euch, meine Brüder und Schwestern, dass auch ihr selbst voller Güte seid, erfüllt mit aller Erkenntnis, sodass ihr euch untereinander ermahnen könnt. Ich habe euch aber zum Teil sehr kühn geschrieben, das haben wir gemerkt, glaube ich, die letzten Wochen, er hat sehr kühn geschrieben im Römerbrief, um euch zur Erinnerung Kraft der Gnade, die mir von Gott gegeben ist, sodass ich ein Diener Christi Jesu unter den Heiden bin, der mit dem Evangelium Gottes wie ein Priester dient, auf dass die Heiden ein Opfer werden, das Gott wohlgefällig ist, geheiligt durch den Heiligen Geist. Darum kann ich mich rühmen in Christus Jesus, dass ich Gott diene. Denn ich werde nicht wagen, etwas zu reden, das nicht Christus durch mich gewirkt hat, um die Heiden zum Gehorsam zu bringen durch Wort und Werk, in der Kraft von Zeichen und Wundern und in der Kraft des Geistes Gottes. So habe ich von Jerusalem aus ringsrum bis nach Illyrien das Evangelium Christi voll ausgerichtet. Dabei setze ich meine Ehre da rein, das Evangelium zu predigen, wo Christi Name noch nicht genannt wurde, damit ich nicht auf einen fremden Grund baue, sondern wie geschrieben steht, denen nichts von ihm verkündigt worden ist, die sollen sehen. Und die nicht gehört haben, sollen verstehen. Das ist auch der Grund, warum ich so viele Male daran gehindert worden bin, zu euch zu kommen. Nun aber habe ich keine Aufgabe mehr in diesen Ländern. Seit vielen Jahren habe ich aber das Verlangen, zu euch zu kommen, wenn ich nach Spanien reise. Denn ich hoffe, dass ich bei euch durchreisen und von euch sehen kann, und von euch dorthin weitergeleitet werde. Doch so, dass ich mich zuvor ein wenig an euch erquicke. Jetzt aber reise ich nach Jerusalem, um den Heiligen zu dienen. Denn Mazedonien und Achaia haben eine Gabe der Gemeinschaft beschlossen für die Armen unter den Heiligen in Jerusalem. Sie haben es beschlossen, denn sie sind auch ihre Schuldner. Denn wenn die Heiden an ihrer geistlichen Gütern Anteil bekommen haben, ist es recht und billig, dass sie ihnen auch mit irdischen Gütern dienen. Da haben wir dieses Heidenchristen, Judenchristen-Thema hatten wir jetzt ja auch unter der Woche. Wenn ich das nun ausgerichtet und ihnen diesen Ertrag versiegelt übergeben habe, will ich von euch aus nach Spanien ziehen. Ich weiß aber, wenn ich zu euch komme, werde ich mit dem vollen Segen Christi kommen. Ich ermahne euch aber, Brüder und Schwestern, durch unseren Herrn Jesus Christus und durch die Liebe des Geistes, dass ihr mir kämpfen helft und für mich zu Gott betet, dass ich errettet werde vor den Ungehorsamen in Judäa und meinem Dienst, den ich für Jerusalem tue, den Heiligen willkommen sei, damit ich mit Freuden zu euch komme, nach Gottes Wille, und mich mit euch erquicke. Denn Gott des Friedens aber sei mit euch allen. Amen. So, das ist ein relativ langer Text. Ich kann jetzt nicht auf alle Einzelheiten eingehen, aber so ein paar Eckpunkte nochmal. Wir schauen nochmal zurück auf das Leben des Paulus. Er schreibt hier, Kapitel 15, Vers 19, so habe ich von Jerusalem aus ringsum bis nach Illyrien das Evangelium Christi voll ausgerichtet. Jetzt vermute ich mal, die allermeisten haben jetzt die geografischen Verhältnisse von vor 2000 Jahren in dieser Region nicht ganz parat. Deswegen schauen wir uns das mal auf einer Landkarte ein bisschen an. Wir haben hier links oben den Stiefel der Welt, Italien. In der Mitte oben etwa das heutige Griechenland. Rechts unten die heutige Türkei. Und ganz rechts unten sehen wir Jerusalem und Israel. So, wo war Paulus? In dieser Region, ganz am Anfang, die ich jetzt hier markiert habe, ist er zum Glauben gekommen. Hier oben etwa, da ist dann Damaskus, dieses Damaskus-Erlebnis. Syrien wird übrigens auch genannt in den Schriften von Paulus. Auch da war er. Dort gab es Christen zur damaligen Zeit. Und das ist vielleicht heute ein ganz aktueller Bezug auch noch in dieser Region, wo auch heute jetzt ja mit diesen politischen Unruhen, die entstanden sind, auch wieder viele Christen wirklich massiv Probleme haben. Ich denke, das ist auch so ein Punkt, wo wir dran denken können. Da gibt es Christen viel, viel länger schon als bei uns. Und ich würde an dieser Stelle kurz ein Gebet einschieben für diese verfolgten Christen. Und himmlischer Vater, du siehst die Situation, die wir weltweit haben, nicht nur krankheitsbedingt, sondern auch die Unruhen im Nahen Osten. Und du siehst, dass sich die Situation wieder zuspitzt und dass gerade auch Christen ganz besonders von diesen Verfolgungen betroffen sind. Und ich möchte dich bitten um Beistand und um Schutz für diese verfolgten Geschwister. Amen. Das sind so die ganz Anfangszeiten von Paulus, da wissen wir gar nicht so sehr viel drüber. So ein paar stichpunktartige Dinge aus den Briefen, aus der Apostelgeschichte ein bisschen. Und dann kommen die großen sogenannten Missionsreisen. Da wissen wir ein bisschen mehr drüber. Die erste große Missionsreise war in der heutigen Türkei. So im Zentrum, die war regional relativ klein noch aufgestellt. So in der Mitte der heutigen Türkei, könnte man sagen. Galatien und so weiter. Die zweite Missionsreise hat sich dann viel weiter erstreckt. Da kann man sagen, also übrigens alles von hier aus, von Antiochien. Antiochien war das große Zentrum von Paulus her gesehen. Zweite Missionsreise, geht er diese ganzen Gemeinden nochmal durch hier, besucht die. Dann heißt es vom Heiligen Geist verwehrt, er kann hier nicht rüber weiter, macht so einen großen Bogen nach oben, kommt hier an die Nordküste und dann diese Vision kommt zu uns hinüber. Und dann geht er nach Europa rüber. Das ist die Grenze nach Europa hier und dann die ganzen Gemeinden hier in Griechenland. Die werden dann in der zweiten Missionsreise gegründet. Vom Schiff aus geht er dann hier zurück nach Israel und dann wieder nach Antiochien. Dann geht die dritte Missionsreise los und da erstreckt sich dann auch hier, besucht er alle Gemeinden nochmal und so. Und dann hier Ephesus ist die Hauptstation in der dritten Missionsreise gewesen. Jetzt schreibt er hier von Illyrien. Und das ist ein ganz spannendes Phänomen. Illyrien liegt nämlich so nördlich, so Richtung Balkan eigentlich schon. Und wir wissen aus dem Neuen Testament nicht, wann in aller Welt er dort gewesen ist. Die einzige Stelle, wo wir was über Illyrien erfahren, ist genau hier, Römer 15. Also wann er dort gewesen ist, kann man nur wahrscheinlich bei der zweiten oder dritten Missionsreise irgendwie so einen Abstecher, aber wie das Evangelium dorthin gekommen ist. Und er schreibt dann, er hat es voll ausgerichtet, wissen wir letztlich nicht. Genau. Und hier schreibt er aber jetzt, er hat so einen großen Bogen, und das muss man sich überlegen, ungefähr in 12 Jahren übrigens. Die 3 Missionsreisen sind innerhalb von 12 Jahren gewesen. Also er sagt dann am Ende, komplett ne, ringsum von Jerusalem bis Illyrien, das Evangelium voll ausgerichtet, innerhalb von 12 Jahren. Gab es überall da Gemeinden, also was er da geleistet hat, ist unfassbar eigentlich. Nun aber habe ich keine Aufgabe mehr in diesen Ländern. Keine Aufgabe mehr. Alles erledigt. Fertig. Glückwunsch. Es ist eigentlich wirklich unglaublich so. Also wir schauen es uns nochmal an hier. Die ganze heutige Türkei, die ganze Griechenland und noch ein bisschen drüber hinaus. Sagt er, fertig, nichts mehr zu tun, Ende Gelände. Also es ist unglaublich, was er hier eigentlich den Römern schreibt. So, ne? Und jetzt hockt er hier übrigens in Korinth, das ist da in so einer Meeresenge. Und am Ende der dritten Missionsreise, 50er Jahre, direkt nach Jesus so, 55, 56, 57, sowas im Winter. Er will eigentlich mit dem Schiff zurück nach Jerusalem, um diese Gabe abzugeben. Das klappt dann am Ende nicht, er muss auf dem Landweg wieder gehen. Aber weil keine Schiffe über Winter fahren damals, das war zu gefährlich, hockt er jetzt 3 Monate lang fest in Korinth. Und weil es ihm langweilig ist, schreibt er den Römerbrief. Er hatte nichts zu tun, die 3 Monate so. Ne? Und jetzt überlegt er sich, was mache ich denn? Okay, ich schreibe den Römerbrief in dieser Zeit in Korinth. Warum tut er das? Die Reisepläne des Paulus. Ein paar Dinge sind jetzt schon eingeklungen. Das erste ist, er will, das ist sein nächstes großes Ziel, nach Jerusalem. Jetzt aber reise ich nach Jerusalem, um die Heiligen zu dienen, denn Mazedonien und Achaia, das sind so die Gegenden hauptsächlich von der zweiten und dritten Missionsreise, haben eine Gabe der Gemeinschaft beschlossen für die Armen unter den Heiligen in Jerusalem. Thema Geld ist ein sehr präsentes im Neuen Testament. Ich habe mal als Landesjugendreferent damals noch eine Einheit über Geld gemacht und gedacht, Mensch, jetzt schauen wir mal, was steht denn da drin. Und es ist erstaunlich viel. Und das war unter anderem das große Thema beim Paulus eigentlich bei der dritten Missionsreise, dass er die ganzen Gelder eingetrieben hat. Er hat erfahren in Jerusalem, die Gemeinde ist völlig verarmt, die Christen da haben kein Geld. Und er wusste, da gibt es viele Gemeinden, da sind relativ wohlhabende Leute dabei und er ist überall durchgegangen und hat große Spenden gekurbelt. Also Spendenbriefe sind nichts Neues übrigens, der Römerbrief gehört auch dazu. Und hat Spenden akquiriert letztlich für diese Gemeinde in Jerusalem. Das ist ein großes Projekt und das möchte er jetzt noch abschließen. Damit endet letztlich diese große Arbeit in diesen Ländern und er möchte nach Jerusalem gehen, um diese Spenden abzugeben. Also die Reichen geben den Armen etwas ab. Zu diesem Thema würde ich einen kleinen Exkurs einschieben an dieser Stelle. Wer ist denn eigentlich reich und wer ist eigentlich arm? Gefühlt, das ist so ein Phänomen bei uns Menschen, die anderen sind immer reich und wir nicht. Jeder kennt irgendjemanden, der viel reicher ist als er selber, außer Bill Gates vielleicht. Also das ist so etwas, wir vergleichen uns immer nach oben und vergessen, was ist unten. Wer ist denn eigentlich reich heutzutage? Oxfam, das ist so eine Organisation, die beschäftigt sich mit dem, habe ich alles mal gestern ein bisschen nachgeschlagen noch. Die haben so eine Einteilung hier, die globale Vermögensverteilung. Wer hat denn wie viel Geld? Und das ist jetzt immer 10% mäßig eingeteilt, hier 10, 19, 20, 30, 40, 50 und so weiter. Schön 10% Häppchen weltweit betrachtet. Und dann merkt man so, die erste Hälfte der Weltbevölkerung hat im Prinzip so gar nichts. Also muss man sich wirklich vorstellen, die Hälfte der Weltbevölkerung von Menschen, die leben wirklich von der Hand in den Mund, die haben keine Rückstände, die müssen jeden Tag letztlich für Überleben sorgen. Und nicht nur Hamstereinkäufe machen, weil sie eine Krankheit befürchten. Das ist gar keine Option für solche Leute. Ne? Und dann geht es langsam ein bisschen bergauf und dann letztlich dieses letzte 10%, das sind die Leute, die im Prinzip fast alles haben. Das letzte 1%, das ist nochmal lila eingefärbt, hat 50% vom Besitz weltweit. Die reichsten 1% der Menschen haben 50% des Besitzes, sagen die. Und das geht, ja, ist irgendwie ein starkes Ding, finde ich, wenn man sich das so mal vor Augen hält. Das ist ein weltweites Phänomen und jetzt könnt ihr mich von mir aus in die linke Ecke stellen, das ist mir egal. Ich finde, das ist ein Problem. ein gesellschaftliches Problem und es hat auch mit Leistungsgerechtigkeit wenig zu tun, nur noch. Das ist ein Problem weltweit und ich glaube auch in unserer Gesellschaft hier in Deutschland ein zunehmendes Problem, dass Vermögen sehr, sehr ungleich verteilt ist. Dabei belasse ich es jetzt mal. Wo stehen wir denn eigentlich? In Deutschland? Das durchschnittliche Einkommen von einem Arbeitnehmer in Deutschland ist 2.860 Euro brutto. Das bedeutet vor Abzug der Steuern und so weiter. Ne? Also da kommen Steuern, Sozialabgaben und so weiter noch ab. Das ist nicht das, was am Ende auf dem Konto überwiesen wird. Das sind auch Teilzeitbeschäftigte mit drin, muss man auch wissen. Also Vollzeitbeschäftigte wäre es nochmal ein bisschen höher. Aber das ist alle Arbeitnehmer in Deutschland, Durchschnitt 2.860 Euro. Und jetzt gibt es auch eine schöne Homepage, weristreich.de. Könnt ihr heute Mittag mal draufgehen. Da kann man sein eigenes Einkommen eingeben. Auf ein Jahr hochgerechnet habe ich jetzt mal das Durchschnittseinkommen vom Deutschen, also diese 2.860 eingegeben und dann rechnen die aus, wo sind wir denn? Und dann sagen die jetzt hier ein Durchschnittseinkommen in Deutschland, also nicht mal unbedingt vollbeschäftigt, Platz 8 in Deutschland. Das ist so dieses Phänomen, die gehen jetzt von einem Single aus, Single-Haushalt, wenn du diese ganzen 2.860 Euro für dich hast, dann gehörst du zu den 8% Reichsten in Deutschland. Das bedeutet, wenn du einen Partner hast, nur Einkommen oder vielleicht nur teilweise Teilzeitjob, wenn du Kinder hast und so weiter, dann teilt sich das alles ein bisschen auf, dann bleibst du weiter hinten. In Europa liegen wir dann schon auf Platz 4 und weltweit, erstes Prozent. Also ein Durchschnittseinkommen in Deutschland heißt, wir gehören zum 1% der reichsten Menschen auf der Welt. Sodass die Verhältnisse mal ein bisschen zurechtgerückt sind, weil wir ja alle so schrecklich arm sind. Und ich finde, das gibt uns auch eine Aufgabe heute ein Stück weit, was uns bewusst sein muss manchmal. Für Paulus war es selbstverständlich, dass Christen sich gegenseitig helfen, die Armen, den Reichen. Und ich denke, dass es auch ein Prinzip ist, was für uns heute gilt. Und wir sind nicht die Armen. Das kann man, glaube ich, mit ziemlicher Sicherheit sagen. Jetzt kann man natürlich immer fragen, wie kommen die Zahlen zustande und kann man das nicht irgendwie anders rechnen und so. Aber viel weiter kommen wir nicht davon weg, selbst wenn wir nur bei den 5% Reichsten sind. Uns geht es schon relativ gut. Was hat Paulus noch vor? Das nächste Ziel ist dann, wenn er in Jerusalem gewesen ist, er hat es übrigens geschafft, er kam nach Jerusalem, es war ziemlich kompliziert, wie er es schon befürchtet hatte, er war dann in Gefangenschaft hin und her geschoben worden zwischen Caesarea, römischer Sitz damals, und Jerusalem und dann schließlich dann nach Rom gebracht worden auch noch. Er möchte dann gerne nach Rom kommen. Und eben, das hat er schon oft vorgehabt, hat er ihnen jetzt ein paar Mal schon geschrieben und möchte dann mit ihnen Gemeinschaft haben, all diese Dinge. Aber auch das ist für ihn eigentlich nur eine Zwischenetappe. Sein großes Ziel und deswegen auch dieses große Thema heute, Vision, Weltmission, ist, dass er nach Spanien möchte. Und das lässt er jetzt erst in Kapitel 15, die Katze aus dem Sack. Die ganzen Kapitel 15, auch die Einleitung am Anfang, da lässt er Spanien außen vor. Jetzt ganz am Ende, Kapitel 15, kommt er. Ach übrigens, wenn ich bei euch war, dann würde ich auch gerne noch nach Spanien gehen. Wenn ich nach Spanien reise, Kapitel 15, Vers 24, Vers 28, wenn ich das nun ausrichtet und diesen Ertrag versiegelt übergeben habe in Jerusalem, will ich von euch aus in Rom nach Spanien weiterziehen. Und das ist so, was wir ja ganz am Anfang schon auf diesem Poster drauf haben, so selbstverständlich. Hier dieses Ding Spanien. Als großes Ziel des Römerbriefs, das ist also wie gesagt erst hier. Ganz am Ende kommt diese Pointe. Übrigens, Spanien wäre mein nächstes Ziel. Nachdem ich ja diese ganzen anderen Länder schon abgeklappert habe, nachdem mir es langweilig geworden ist und dann nichts mehr zu tun habe, jetzt weiß ich, das Evangelium muss auch dort verkündigt werden. Das ist meine große Vision, die Mission dort. Was will er also von den Römern? Wir haben ganz am Anfang ja schon gesagt, der Römerbrief ist ja der einzige Brief, den er eine Gemeinde schreibt, die er nicht gegründet hat. Nicht seine eigene Gemeinde. Und deswegen ja auch diese lange, ausführliche Vorstellung. Und deswegen jetzt am Schluss eben so diese Pointe, hier ist ungefähr Rom. Und ja, von euch aus soll es dann eben Richtung Spanien weitergehen. Was will er von den Römern? Warum schreibt er den Römern diesen Brief jetzt? Das erste ist, er möchte Gemeinschaft mit ihnen haben. Das betont er immer wieder, dass ich mich zuvor an euch ein wenig erquicke, damit ich mit Freuden zu euch komme, nach Gottes Willen und mich mit euch eben nochmal erquicke. Ein paar Verse später dann. Das ist auch, was er ganz am Anfang des Römerbriefs als Einleitung schon geschrieben hat. Er möchte Gemeinschaft mit ihnen haben. Und das ist eine gute und wichtige Sache, dass wir als Christen Kontakte miteinander pflegen, nicht nur in unserer eigenen Suppe kochen, sondern eben auch über Netzwerke verfügen mit anderen Christen an anderen Orten, mit anderen Denominationen Austausch haben. Also das ist so das erste Ding. Das zweite ist, er möchte Unterstützung haben. Sind wir wieder beim Thema Geld. Er schreibt dann, von euch dorthin weitergeleitet werde. Punkt, Punkt, Punkt. Also Punkt, Punkt, Punkt schreibt er nicht, aber da steckt natürlich etwas dahinter. Also man könnte sagen, es ist der erste Missionsrundbrief, den er da eigentlich schickt. Er möchte die Gemeinde eigentlich dafür gewinnen, dass sie ihn unterstützen. Dass sie ihm eventuell Dolmetscher zur Verfügung stellen. In Rom und so weiter, römisches Imperium, hat man viel Latein gesprochen. Paulus war eher griechische Sprache unterwegs. Vielleicht mit Dolmetschern hilft, vielleicht mit Leuten, die sich geografisch auskannten. All das war für ihn ja völlig unbekanntes Terrain, dass Mitarbeiter zur Verfügung gestellt werden, die ihn begleiten nach Spanien. Aber eben auch höchstwahrscheinlich, dass sie ihn finanziell unterstützen sollen. Und das Letzte ist Gebet. Dass ihr mir kämpfen helft und für mich zu Gott betet. Auch das ist ihm ein wichtiges Anliegen, dass er sagt, Mensch, ich möchte, dass ihr helft, dafür zu beten. Ich mag diese Kampfmetaphern nicht, aber hier steht es einfach so wortwörtlich, Gebetskampf. Übrigens, glaube ich, das einzige Mal im Neuen Testament, dass das Beten als ein Kämpfen bezeichnet wird. Also deswegen schreibt er diesen Brief an die Römer. Und damit bin ich eigentlich beim Hauptthema dieses Themas heute, die Vision des Paulus ist eben, Mission zu haben. Aber das ist jetzt nur noch mal eine Zusammenfassung letztlich der ganzen Römerbriefreihe, so kann man das auch sehen. Wenn wir vorhin diesen Text gelesen haben, dann haben wir gemerkt, dieses Thema Evangelium kam an drei Stellen schon wieder vor. Und das war, auch da haben wir jetzt eine kleine Inklusio, auch bei der ersten Predigt, die wir hier hatten, zum Thema Römerbrief, auch da haben wir gesehen, Evangelium, Evangelium, Evangelium. Dieser Evangeliumsbegriff ist im Neuen Testament so wichtig und bei Paulus nochmal so viel zentraler. Das ist ein ganz großes Thema schlechthin, dieses Evangelium. Und da haben wir gesehen, nochmal ein bisschen Zusammenfassung, dieses Evangelium, was bedeutet das? Das ist die gute Nachricht, diese Heroldsbotschaft, die verkündigt werden muss. Und das ist, was Paulus antreibt. Deswegen ist er in diesen ganzen Ländern unterwegs. Und deswegen ist er nicht damit zufrieden, sondern er möchte ans Ende der Welt. Und das Ende der Welt im römischen Imperium war Spanien. Und deswegen gibt er sich nicht damit zufrieden und sagt, Mensch, jetzt habe ich aber schon zu viele Gemeinden gegründet und jetzt habe ich das Evangelium auch schon so weit verbreitet, sondern er weiß, nein, allen Menschen geht es was an. Es ist eine Heroldsbotschaft, die verkündigt werden muss, diese gute Nachricht. Und er weiß, die ganz tief verwurzelt im Alten Testament, das ist die zweite Schicht, er weiß, das ist in der Tradition der Schrift. Und der Kern des Evangeliums ist das Leben und das Wirken Jesu und nochmal innen drin eben sein Tod am Kreuz für die Sünden der Welt und die Auferstehung Jesu Christi an Ostern. Die Sünde ist erledigt am Kreuz und der Tod ist besiegt bei der Auferstehung Jesu. Das ist der innerste Kern des Evangeliums. Und das ist diese Kraft, diese Dynamis, die freigesetzt wird durch das Evangelium. Das haben wir auch in dem ersten Thema gesehen. Und das Thema Evangelium, jetzt nochmal übersichtsmäßig auf diesem Poster, ist da tief verankert. Hier oben steht es schon im Prinzip als kleine Erklärung zum Römerbrief. Es ist die ausführlichste Erklärung, heißt es da, des Evangeliums. Ich glaube, das kann ich sogar größer machen hier. Nee, jetzt geht's nicht, sorry. Es ist die ausführlichste Erklärung des Römerbriefs, des Evangeliums ist der Römerbrief. Und hier oben, das geht fast ein bisschen unter, steht das Evangelium, Punkt, Punkt, Punkt. Und all diese Hauptteile sind davon her zu denken. Das Evangelium als eine Offenbarung Jesu Christi. Das Evangelium als eine Erschaffung einer neuen Menschheit. Das Evangelium als eine Erfüllung Gottes Versprechen für Israel. Und das Evangelium als Einigung für die Gemeinde. Das Evangelium ist die Überschrift für alles, was im Römerbrief steht letztlich. Dieses Evangelium von Jesus Christus. Und es ist eben dieser große Teil, den wir jetzt systematisch immer mittwochs da behandelt hatten, all das, was Gott für uns getan hat. Und das ist dieser große Unterschied zur Religion. Es geht nicht darum, was wir tun, sondern 11 Kapitel lang beschäftigt sich Paulus damit, was hat Gott für uns getan. Das ist die gute Nachricht. Er hat alles für uns gemacht, nicht wir müssen es tun. Und jetzt unseren Predigen im Sommer, das war in Sonntagen, war jetzt immer diese Themen hier. Was machen wir als Konsequenz daraus? Aus Dankbarkeit. Was ist die Kraft, die dieses Evangelium in uns freisetzt, weil wir neue Menschen geworden sind? Das ist so der rote Faden durch den Römerbrief hindurch. Und genau das ist auch die Kraft, die bei ihm freigesetzt wird, dass er sagt, nein, ich bin nicht zufrieden damit, dass ich hier schon einen halben Mittelmeerraum erwischt habe, sondern jetzt will ich nach Rom und von Rom aus weiter eben nach Spanien. Das Evangelium, Mission und Vision auch für uns und damit schließe ich auch für uns, ist es genau letztlich das gleiche Thema, was noch bestehen bleibt. Ich denke, es ist halt so eine persönliche Komponente. Also wenn dieses Evangelium tatsächlich die Kraft Gottes in uns ist, die uns erlöst, die uns mit Gott in Verbindung setzt, die uns einen neuen Menschen macht, dann hat es eine Auswirkung in unserem Leben. Und es ist eine Aufgabe, die auch wir mitbekommen. Dass auch wir, wie Paulus letztlich, uns einreihen und sagen, und wir sind auch Verkündiger dieser Heroldsbotschaft des Evangeliums. Und es kann ganz praktisch sein, in unserer Nachbarschaft, in unserem Freundeskreis, in unserem Berufsfeld, und das predige ich auch mir selber, muss ich sagen. Ich bin so einer, ganz offen gesagt, ich stelle mich auf jede Bühne und es ist mir nicht peinlich und ich schäme mich des Evangeliums nicht, auch vor vielen Leuten, da haue ich alles raus. Aber im privaten 1:1 Gespräch, da fällt es mir genauso schwer, wie jedem anderen wahrscheinlich genauso. Für mich ist es viel leichter, auf einer Bühne zu stehen und vor 1000 Leuten zu reden, als mit einer Person, keine Ahnung, von meiner Klasse oder sowas früher. Das ist ein Thema, was für jeden persönlich, glaube ich, eins ist. Das sind manche von euch wahrscheinlich besser als ich. Das ist eine persönliche Komponente, wo jeder für sich fragt, Mensch, wo ist es denn eigentlich meine Aufgabe, dieses Evangelium zu verkündigen? Und das tun wir an ganz, ganz vielen Stellen in unserem Alltag, in unserer Nachbarschaft, in unserem all dem eben. Und es ist unsere Aufgabe als Gemeinde. Das ist die zweite Komponente. Dass wir nicht zufrieden und sagen, jetzt haben wir ein schönes Gemeindehaus und jetzt sind wir ja viele Leute, jetzt pflegen wir Gemeinschaft, all die anderen, das geht uns ja nichts mehr an, jetzt sind wir ja schon genug. Sondern ich glaube zu denken, wenn eine Gemeinde anfängt zu sagen, Mensch, wir hören auf, das Evangelium zu verkündigen, dann stirbt sie. Dann fängt sie in diesem Augenblick an zu sterben. Das ist so ein Grundmodus, das Evangelium zu verkündigen, der in jeder Gemeinde drin sein muss, sonst geht sie ein. Und deswegen muss es für uns immer auch wieder ein neuer Antrieb zu sein und zu sagen, Mensch, hier draußen, jetzt haben wir vielleicht ein paar Orte und so weiter, aber es gibt so viele Menschen, die eben nichts von Jesus wissen und die in keine Gemeinde gehen und so weiter. Und zu sagen, Mensch, die müssen das Evangelium auch hören. Das muss unsere Aufgabe sein und das muss unser ganzes Gemeindeleben ein Stück weit prägen, in unserer Jugendarbeit, in unseren Kreisen, in unseren Gottesdiensten. Und es ist letztlich aber eben auch diese weltweite Komponente, die dazukommt. Paulus hat das auf dem Schirm gehabt, mehr als jeder andere im Neuen Testament, dass er gesagt hat, das Evangelium ist für alle da. Nicht nur für die Juden, und er hat es nach Europa gebracht, letztlich auch mit zu uns. Weil er sich dafür eingesetzt hat und gesagt hat, nein, es geht eben alle etwas an, dieses Evangelium. Und deswegen sollen wir das eben auch heute noch weiter verkündigen in allen Nationen. Und diese Tradition ist in unserer Gemeinde eigentlich sehr tief verwurzelt. Wir heißen Liebenzeller Gemeinschaft, weil Leute aus Liebenzell kamen, die das Thema Mission gebracht haben und evangelisiert haben. Und die Unterstützung von Missionaren ist auch tief verankert bei uns. Wir haben aktuell, glaube ich, 3 Missionare aus dieser Gemeinde heraus. Der Simon und die Tabea Biskup. Und Dirk Pfarr würde ich auch dazu rechnen, der arbeitet in Deutschland, aber auch da auf einem missionarischen Feld. Etwas, was in unserer Gemeinde eigentlich tief verankert ist und was ich eine gute Tradition finde, dass wir sagen, Mensch, wir möchten als Gemeinde weltweite Mission unterstützen. Deswegen auch Missionsgebet, Donnerstagabends immer wieder und hier im Gottesdienst in regelmäßigen Abständen, dass wir das auch finanziell unterstützen. Das ist, glaube ich, auch unser Part, da mit am Start zu sein. Und dann schließe ich diese ganze Römerbriefreihe jetzt nochmal mit einem Zitat von Luther, das kann ich mir jetzt einfach nicht verkneifen, nochmal um den Deckel drauf zu machen. Und insofern, mit diesem Evangelium jetzt, dieser Brief, der Römerbrief, ist das rechte Hauptstück des Neuen Testaments und das allerlauteste Evangelium, weil es Jesus Christus mit diesem Evangelium ebenso groß macht. Welcher wohl würdig und wert ist, dass ihn ein Christenmensch nicht allein Wort für Wort auswendig wisse, sondern täglich damit umgehe, haben wir jetzt auch gemacht, immerhin mal ein paar Wochen, als mit einem täglichen Brot für die Seele, denn er kann niemals zu viel gelesen und betrachtet werden. Und je mehr er behandelt wird, je köstlicher wird er und umso besser schmeckt er. Ich möchte beten. Und himmlischer Vater, dafür danke ich dir, dass du Paulus mit diesem Evangelium ausgerüstet hast und dass er sich berufen wusste, dieses Evangelium allen Völkern, allen Nationen dieser Welt zu bringen. Danke, dass du Jesus Christus auf diese Welt geschickt hast und dass er dieses Evangelium ermöglicht hat, dass er eine Beziehung zu dir, Gott, ermöglicht hat, dass wir eine Gemeinschaft haben können und dass das alles verändert in uns. Danke, dass du alles gemacht hast und dass wir es nicht tun müssen. Und ich möchte dich bitten, dass wir von dieser Kraft des Evangeliums angesteckt werden, dass wir ganz neu von deinem Heiligen Geist erfüllt werden und genau diesen Antrieb, diese Kraft in uns drin auch spüren, dieses Evangelium weiterzutragen. Und dass wir uns einreihen in die Kirchengeschichte von vielen, vielen Menschen, die vor uns genau das gemacht haben. Von Paulus über Luther und viele andere Dinge und andere Leute, die eben genau dieses Ding gemacht haben, dass sie dein Evangelium in aller Welt verkündigt haben. Und da wollen wir dich bitten, auch für unsere Missionare, die auch heute jetzt wieder in ihren Gemeinden und ihren Diensten sind. Ich möchte dich bitten, dass du sie ausrüstest mit deinem Geist und ich möchte dich bitten, dass sie dein Evangelium verkündigen können und dass es an vielen anderen Stellen Menschen bekannt gemacht wird, die davon eben noch nichts wissen. Amen.